Ich habe mich schon mit dem konfrontiert, so gesagt, hey, du veränderst dich schon. Und das hat mir dann noch zu denken gegeben. Ich bin jetzt manchmal zwischen Stuhl und Bank im freien Fall von Bühne, wo 3000 Leute mir zujubeln, zu einsam in einem Hotelzimmer.
Über 17 Millionen Follower, Auftritt beim König von Katar und Gagen, wo andere fast ein halbes Jahr dafür arbeiten müssen. Mit seinen Cello-Videos spielt er sich an die Weltspitze und ist heute mein Gast. Herzlich willkommen im Essi-Tag, lieber Jodok.
Hoi, Sina, vielen Dank, freue mich riesig hier zu sein.
Wie kommt es, dass du als Emmentaler Bauernsohn über Nacht eigentlich so prominente Fans wie der Pierce Brosnan gewonnen hast und auf einmal eben so in Königshäuser und so eingeladen wirst?
Beste Frage. Ich frage mich selber jeden Tag das. Nein, eben, du sagst es, ich bin auf einem Biobauernhof auf 1000 Meter aufgewachsen mit 18 Kühen, Hunden, Schaf, Rösser. Also sehr, sehr behütet, abgelegen. Mhm. Ich habe einfach eine grosse Leidenschaft in mir gehabt. Ich habe das Cello mit 7 Jahren entdeckt und habe dann auf diesem Instrument angefangen zu spielen. Ich bin in der Musikschule, bin später als Konsi. Habe ich zuerst mal Cello studiert, 7 Jahre. Bachelor, 2 Master zu Luzern am Konservatorium. Und dann ist Corona gekommen. Irgendwann ist nach dem Studium kein Konzert mehr. Ich war damals viel als Musiker unterwegs gewesen. Dann habe ich gedacht, ich fange an, ein Video zu machen, weil ich muss irgendwie meine Leidenschaft ja gleich irgendwie ausleben als Musiker, als Künstler. Und dann habe ich das zuerst so für YouTube, 16:9, mhm, horizontal. Ich bin so aufgewachsen, Video ist horizontal, oder? Unsere Augen sind nebeneinander, nicht übereinander. Und dann sind meine Schüler, haben mir dann gesagt, irgendwann sie, Herr Wüi, es ist ja schon in Ordnung, was sie machen, aber wissen sie, wenn sie richtig, wenn viral gehen, müssen sie vertikal machen. Snapchat, TikTok, YouTube, Shorts, Instagram. Und dann habe ich zuerst ein bisschen lächeln, ein bisschen diskutiert und plötzlich hat es angefangen zu rotieren. Und dann habe ich mal das ausprobiert. Ich habe ein Vertikal-Video gemacht und habe gemerkt, dass ich als Cellist eigentlich viel besser ins Vertikal. Genau,
es
ist genau für mich eigentlich geschnitten, so, oder? Ich bin nicht ein Pianist mit einer langen Tastatur, oder? Ich bin wirklich Cellist, eigentlich das Vertikal-Modell. Und dann habe ich das Video aufgeladen, das ist viral gegangen. Und dann hat tatsächlich der Pierce Brosnan, der James Bond-Darsteller, weltbekannte US-Schauspieler, hat das Video geliked und in seiner Instagram-Story repostet. Und ich habe über Nacht von 40 Freunden auf Instagram 250'000 Followers gehabt. Und mir ist wirklich kalt der Rücken, aber ich denke, was passiert jetzt? Mhm. Und dann sind wirklich alle meine Kanäle explodiert. Ich habe innerhalb von 2,5 Jahren über 17 Millionen Followers generiert. Ich bin heute eigentlich in der Top 5 Schweizer Social Media Persönlichkeiten, mhm, zusammen mit dem Roger Federer, Alisha Lehmann. What the heck, so. Ja, aber eben, es ist ein Prise Glück vielleicht, der Pierce Brosnan Story.
Yeah.
Aber es ist halt viel Leidenschaft und ich habe das echt gern gemacht. Ich habe das Herz für das Video kreieren. Wir haben vorher über Kameras, Objektive, Drohnen. Mhm. Das ist meine Leidenschaft. Das ist nicht Arbeit gewesen. Das ist wirklich.
Das hast du nebenbei einfach auch noch gemacht,
genau,
oder?
Ich
schneidest auch selber,
genau,
filmst selber.
Ich habe 100% geschafft an der Schule und habe das eigentlich alles nebendran gemacht, also, mhm, volle Kanne. Ich habe, mhm, auch viele Sachen nebendran liegen und verloren, aber ja, man läuft nur einmal, oder?
Und ist das Video gewesen, das du auf dem Santis gemacht hast? Das, was zu dem Durchbruch kam?
Nein, das ist so sehr berühmt. Das war früher auf YouTube-Zeiten, das war, mhm, noch horizontal. Okay. Aber das ist eines von meinen persönlichen Favorites. Mhm. Nein, das, was ich gemacht habe, was viral ist gegangen, ist ein crazy von Gnarls Sparkly. Vielleicht. Und 15 Sekunden lang, ganz easy, ein bisschen improvisiert, ein bisschen virtuose Girlande drüber gespielt, barfuß. Dann bin ich quasi auch über Nacht bekannt worden als Schweizer Barfuß-Cellist. So. Und jetzt habe ich das Branding und wird es nicht mehr los.
Aber kein Fußfetisch.
Absolut nicht. Nein.
Und wie ist die Geschichte gegangen mit Barfuß?
Ja, ich bin da eigentlich wirklich durch das Video, gell, das ich gemacht habe, wo der Pierce Brosnan dann geliked hat. Ich bin dort in den Schweizer Bergen gewesen. Es hat geregnet, nass, ich hatte dreckige Füße gehabt. Yeah. Ich bin über Nacht wirklich als Barfuß-Cellist bekannt worden. Mein Management hat gesagt, perfekte Branding. Swissness, das ist klasse, ist edel und trotzdem bodenständig, Natur. Mhm. Ich bin Bauernsohn und das ist so, ich spiele viel Corporate Shows für Firmen und die Leute wollen mich zum Teil explizit barfuß. Ich weiss, ich habe zum Beispiel im KKL gespielt für Ernst & Young. Christa Rigozzi hat moderiert.
Yeah.
Die wollten sich barfuß kommen spielen. Und ich denke, für so eine erlauchte Gesellschaft nehme ich meine schönsten Lackschuhe. Es ist dann halt wie das, was mich dort ein bisschen ausmacht.
Yeah. Und das war eigentlich nur, weil du gefunden hast, ich muss die dreckigen Schuhe abziehen.
Absolut, genau. Das war nicht bewusst gewesen. Aber ich habe damals nicht gecheckt, das ist ein wahnsinniger, eigentlich ein super Trick, weil das regt natürlich Kommentarspalten an, oder? Es gibt dann zum Beispiel jemanden, der sagt, der hat einen hässlichen Füße. Und dann schreiben 100, 500 Hardcore-Fans, nein, der hat die schönsten Füße. Schau mal, wie der über die Felder rennt und so.
Oh
und das pusht natürlich den Algorithmus ja. und macht es viral.
Ja.
Also das ist ein kleiner Trick, den ich mir damals nicht bewusst bin. Aber ich reite jetzt auch nicht auf dem um. Ich spiele manchmal mit Schuhen, manchmal nicht. Freestyle, wie es kommt.
Wie du gerade Lust hast.
Ja, genau.
Wir haben jetzt eben davon gehabt, dass du das Video ja auch eben in den Bergen aufgenommen hast. So ein bisschen schon. Du suchst dir Ort oder irgendwie spannende, coole Kulissen aus, wo immer auch wieder crazier werden. Das steht schon auch so ein bisschen für dich. Was hackst du als nächstes aus? Was ist da geplant?
Ich habe es eigentlich noch niemandem verraten, aber ich verrate es jetzt. Nein, ich habe einen grossen Wunsch, schon eigentlich seit kleinen Bub. Ich wollte in Ägypten auf einer Cheops-Pyramide bei Sonnenuntergang ein Video drehen. Und das hat noch niemand auf der Welt gemacht. Und das ist natürlich, da kannst du nicht als Tourist echt darauf rennen. Das ist das Heiligtum, oder? Das ist etwas Kostbares, wertvoll, wo man sehr respektvoll muss damit umgehen. Und jetzt bin ich tatsächlich dem Vorhaben einen grossen Schritt näher gekommen.
Ah, ja. Inwiefern, ja?
Ich habe vor kurzem eine Corporate-Show im Schweizerhof Luzern. Und es war vor einer Finanzinstitution. Ich habe dort 3 Songs spielen. Und während diesen Songs hat es eine Podiumsdiskussion gegeben mit Bernhard Russi und dem Sami Saviris. Und ich habe dort gespielt, hinter mir auf Roslin waren meine Schweizer Videoclips, schöne Naturvideoclips gsi. Und der Sami Saviris war begeistert, ist nach der Show zu mir gekommen und hat wollen wissen, wie, wo, was. Und wir sind gerade Freunde geworden, ganz feiner Typ. Die habe ich ihm von diesem Traum erzählt. Und dann hat er gesagt, hey, das sind meine Freunde, ich habe gute Beziehungen zu den Behörden in Kairo. Er redet mit dir, kein Problem.
Okay.
Und jetzt ist er da am Verhandeln, dealen. Die Regierung wechselt jetzt gerade in Kairo. Er muss noch warten, bis sie neu etabliert sind. Und dann will er das quasi lancieren. Und das wäre natürlich der Oberhammer.
Und du willst wirklich auf so eine Pyramide rauf?
Rauf, das müssen wir wahrscheinlich mit Helikopter machen, dann oben runter landen, FBI-Drohnenpiloten. Es ist ein grösseres Unterfangen.
Ich kann gerade sagen, ja.
Und, aber eben, ich meine, ich bin Content Creator, ich muss immer wieder neue Sachen erfinden, entwickeln. Und das ist etwas, wo dann in den arabischen Abendnachrichten im Fernsehen kommt und ich habe viele Follower im persisch-arabischen Raum. Das ist etwas, wie man den Brand weiterbilden kann. Aber eben, wenn es nicht klappt, kann es sein, dass es nicht funktioniert, weil das sind Heiligtümer, oder? Ich will da auch nicht irgendwie zu pushy sein. Wenn ja, wunderschön, wenn nicht, es gibt tausend andere spannende. Burj Khalifa in Dubai ist schon noch so ein Ziel.
Hast du keine Höhenangst?
Doch, eben, das ist ein bisschen das Problem. Sie haben uns eigentlich schon Zusage gegeben, aber ich habe wirklich Respekt vor dem.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Aber rechnet sich so etwas für dich? Also weißt du, was würde es den Dreh kosten auf der Pyramide in Ägypten, wenn du noch einen Helikopter brauchst? Du musst anreisen, vielleicht auch noch Drehgenehmigungen zahlen.
Absolut. Also oft ist so, ich habe 17 Millionen Follower, das heisst, die Tourismusbranche ist natürlich interessiert, sich das machen in diesen Ländern und finanziert das oft.
Okay.
Bezahlt mich je nachdem sogar für das.
Okay.
Und das ist meistens dann innerhalb von einer Kooperation mit Visit Cairo oder Visit Egypt. Gewisse Sachen mache ich auf eigene Fuß, weil ich einfach mein Ding, niemand will ich selber colorgraden und schneiden. Ich bin ein bisschen Kamerafilmen-Nerd auch. Aber jetzt so ein Vorhaben, wo du mit Helikopter etc. brauchst sicher ein Team und dann brauchst du auch Leute, die dich guiden in dem Land, wo die Sprache redet, die verhandelt mit allen. Genau.
Und dort hast du schon einen Partner in dem Fall?
So konkret sind wir noch nicht.
Wie viel verdienst du denn monatlich mit Social Media, wenn du jetzt eben sagst, über Kooperationen oder über Views?
Mm. Es ist gell, so konkret, was ich nicht sein. Ich habe früher hemmungslos über meine Einnahmen geredet. Mhm. Und ich merke, gell, es gibt in der Schweiz Tausende von Musikern, die genau so einen guten Job wie ich machen und nicht annähernd so viel mhm. verdienen. Und das, was uns unglücklich macht, ist der Vergleich mit anderen Menschen. Also ich verdiene sehr gut. Ich verdiene das Vielfache von meinem Lehrerlohn früher. Aber es ist schon relativ so, wenn du virale Videos hast, dann verdienst du viel ab den Views. Mhm. Verdienst ja nicht ab Followers, du verdienst ab Streamzahlen. Und dann habe ich manchmal Monate, die völlig explodieren, Monate, yeah. wo sehr wieder tief ist. Mhm. Ich wollte aber nicht von dem abhängig sein. Ich wollte mein Geld als Konzertmusiker verdienen. Mhm. Und nicht, ich wollte nicht ein Influencer sein, der irgendwelche Make-up verkauft oder kleine Kinder dazu überredet, teure Markenkleider zu kaufen. Das wollte ich, genau das wollte ich nicht sein. Mhm. Ich wollte Musiker sein und den Leuten ein paar Sekunden Freude mhm. pro Tag schenken. So.
Und wenn es eine Kooperation gibt, die passt, dann nimmst du das mit, logischerweise, genau. aber mhm. nicht auf Teufel komm raus.
Absolut, ich habe viele Kooperationsanfragen, aber ich nehme vielleicht 3% von mhm. da, weil die Gefahr ist schnell, dass man sich wie ein bisschen verprostituiert. Oder? Es gibt diejenigen, die dir gutes Geld zahlen für irgendetwas, das aber gar nicht zu dir passt, wo du vielleicht auch nicht stehst für dich. Mhm. Ich verstehe manchmal schon nicht unsere Skifahrer, die bei jedem Interview eine Red Bull in die Kamera strecken. Das ist Gift. Das ist Chemie, das ist Zucker. Wir haben das beste Quellwasser in der Schweiz. Die Kinder sollen Wasser trinken. Mhm. Aber das ist natürlich, sind die Verbände dahinter. Ja, also ich wollte wie etwas, wenn, dann etwas, was zu mir passt.
Ja, ja. ja. Und dann ist ja wie noch eine zusätzliche Einnahmequelle, die Anfragen, die du bekommst für Konzerte, die du kannst spielen kannst. Was ist da so die höchste Gage gsi?
Ja, also ich würde sagen im mittleren fünfstelligen Bereich für einen Abend und das ist schon crazy für mich als Emmentaler Bio-Person. Genau, das ist, es variiert sehr, gell? Alles was global, was ich bin ja viel im Ausland unterwegs, regelt mein Management und die wissen, wie stark ist die Währung, wie viel verlangst du in Jeddah, Saudi-Arabien für einen Gig, wie viel verlangst du in London oder in Budapest? Es kommt immer darauf an, auf wie ist der Markt, für wen du spielst. Ist es ein KMU, ist es eine Riesenbrand, ist es ein Privatanlass, ist es eine Königsfamilie. Mhm. Und dann tun die das quasi verhandeln. Manchmal habe ich das gar nicht im Konkreten, im Überblick.
Aber mittlerer fünfstelliger Bereich, wie lange spielst du da für das?
Ich darf das nicht sagen, das ist mir selber peinlich. Manchmal 10 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, manchmal, ja. Und gell, für mich kommt das wie nicht darauf an, ob ich auf Dubai reise für 3 Minuten oder für eine Stunde. Ich spiele lieber eine Stunde, wenn ich schon dort bin. Aber viele Events für Firmen oder Brands oder sind halt dann mehr punktuell. Du hast einen Abend, die haben zum Beispiel einen Firmenanlass mit Investoren oder Kunden und dann spielst du zwischen den Gängen 3 Songs. Und du hast den Abend kulturell geschmückt und gestalten. Und dann wenn es so nicht ein 90-minütiges Programm.
Und woher kommen die mega lukrativen Angebote schon aus dem arabischen Raum?
Absolut.
Königshäuser, oder?
Ja, also bei mir jetzt halt, gell, ich habe ganz viele Follower im persisch-arabischen Raum. Ich weiss nicht, wie das passiert ist. Also Nummer 1 Stadt auf der ganzen Welt mit 500.000 Follower ist Teheran, Iran. Ich habe sehr viele Angebote, aber ich habe keinen Fuß auf Iran, also Teheran
setzen. Im Moment sowieso nicht, ja.
Ich hatte auch Anfragen für eine Headliner-Show. 3 Headliner-Shows in einer Arena von 7000 Leuten. Aber ich kann das nicht machen. Wenn ich einmal auf Iran einreise, komme ich das Leben lang nicht mehr auf Israel. Ich schaffe es fast nicht mit den USA einreisen und wir haben eine Nordamerika-Tour geplant im 27. Ich bin wie zum Teil noch ein bisschen Sklave von dieser geopolitischen Politik. Es ist schon verrückt.
Gibt es auch Angebote, wo du sagst, die nehme ich nicht an? Die tun ich bewusst ablehnen? Oder hat es das schon gegeben?
Ich kann ja das sagen. Ich habe ein Angebot aus Russland für 4 Konzerte. Moskau, St. Petersburg, Novosibirsk und Kasan. 4 grosse russische Städte. Ich habe sehr viele Follower in Russland. Und das sind, gell, und jetzt ist das wie fast unmöglich. Also aus ethischer, moralischer Sicht. Andererseits muss ich sagen, es gibt Millionen von guten Menschen in Russland, die den Krieg auch selber verurteilen, oder? Und ich denke dann manchmal, ich bin Musiker, ich spiele für Menschen mit dem Herz für Musik, Kultur. Ich spiele nicht für Kreml. Und da komme ich in einen riesen Konflikt jetzt.
Weil, aber die Auftraggeber wären der Kreml?
Nein. Das sind unabhängige Veranstalter, also Kulturveranstalter von Konzerthäusern in Moskau, St. Petersburg. Und dann denke ich mir, wenn ich es nicht mache, dann sage ich eigentlich, ich bin Sklave von der Weltpolitik. Und ich sollte mich nicht also meine Musik sollte nicht abhängig sein von dem, was der Kreml macht oder Putin, was der Trump macht oder so. Also ich habe recht einen Konflikt in mir und ich bin es mit meinem Management am durchdiskutieren. Mhm. Das Problem ist, ich habe Shows in Polen, Warschau, Krakau, in Vilnius, ich habe Shows in Prag und wenn ich ein Konzert in Moskau spiele, sind die Shows alle abgesagt, von heute auf morgen. Das ist wie klar und dann muss ich mir wie überlegen, ja, wo ist mein Markt grösser, Osteuropa oder Russland? Mhm. Russland ist ein riesiges Land.
Es ist wie, wenn du dich auf eine Seite schlägst, quasi, absolut. Du hast halt andere Sachen dir
absolut
verbauen. Mhm.
Obwohl ich finde, eben, es müsste nicht sein, weißt wieso muss Kultur und Musik politisch sein? Ich denke manchmal schon ESC. Lass die Leute doch spielen. Es geht nicht um Regierungen.
Yeah.
Es geht um Menschen, um Sänger, um Kunst, um Musik, um Herz.
Mhm.
Aber ich verstehe schon, es ist komplexer, als man denkt.
Aber wie gehst du persönlich mit dem Dilemma um? Also weißt du, entscheidest du dann bei so Anfragen aus dem Bauch? Mhm. Oder gibt es wie auch klare Prinzipien und Grenzen, die du setzt? Weil du findest, moralisch gesehen will ich das nicht unterstützen, weil der Kreml schon so lange im Krieg ist.
Genau, also das habe ich schon, oder? Ich bin absolut gegen den Krieg, das ist furchtbar. Und das ist ein grosses Gewicht, wo man sagt, nein, spinnst du eigentlich, mach das niemals. Und dann denke ich, eben, ich spiele für eine Grossmutter in Kasan, die Freude hat an Musik. Ich spiele ja nicht für Kreml, ich spiele nicht für Putin. Ja, aber eben, es ist ein grosses Dilemma und ich bin in Kontakt mit Korrespondenten vom SRF, Freunden, die sich auskennen und gell, ich bin auch interessiert an Kooperationen mit westlichen Brands, wie Swatch Group, Tissot zum Beispiel, wo ich super Partnerschaft habe und ich will das auch nicht aufs Spiel setzen. Es will niemand irgendjemand, der in Russland geht, spielen. Also man muss wahnsinnig aufpassen.
Also der Entscheid ist noch nicht gefallen?
Nein, gibst du dir Bescheid.
Schiebst du dann ein bisschen vor dich hin. Sind so ein bisschen die Dilemmas, die du erlebst, vielleicht auch ein Mitgrund, dass du gefunden hast, mit der geopolitischen Lage, die nicht einfach ist, ich will meine eigene Welttournee in Angriff nehmen und das machen und bin wie unabhängig von all diesen politischen Einflüssen.
Absolut, genau. Ich habe natürlich das grosse Privileg, ich bin... Der Social Media ist mega international. Oder es gibt viele Schweizer, Musiker, die in der Schweiz bekannter sind als ich, aber die Schweiz ist halt gleich ein Dorf. Wir haben jetzt wirklich für 27 in Nordamerika Tournee geplant, New York, Boston, Philadelphia, wir gehen auf Toronto, Kanada, jenste Städte und dann Südamerika Tournee. Ich habe ganz viele Follower in Brasilien, Argentinien, Kuba, Mexiko. Und die Leute haben da ein Flair, ein Feeling für Crossover. Oder ich mache ja nicht klassische Musik, ich mache nicht Popmusik.
Covers.
Genau, Covers und vermische das. Und das hat dort einen grossen Anklang. Also David Garrett spielt Riesenshows dort, André Rieu spielt Shows dort, Andrea Bocelli, der macht es gleich, aber mit Gesang natürlich. Das hat einen grossen Markt in Osteuropa und in Südamerika, lustigerweise. Und das sind die Territorien nebst dem arabisch-persischen Raum, wo ich mich etablieren will und sehr gut aussieht. Schlussendlich ist das Ziel von Millionen von Musikern. Es ist wie ein kleiner Bub, der Ronaldo werden will. Jetzt bin ich im Musikbusiness. Oder? Ich will mit meiner Jodok Cello Show auf der ganzen Welt auf grossen Bühnen spielen. Arenas. Ich brauche nicht Stadien. Arenas sind gut 10.000, 15.000 Leute. Das ist das Ziel. Im Moment spiele ich im Theater zwischen 1.000 und 3.000 Leute. Und das ist mega cool. Ich lieb's. Also ich blühe richtig auf der Bühne. Ja.
Aber hat es auch ein bisschen Mut gebraucht? Weil du hast ja dann letztes Jahr entschieden, okay, jetzt hänge ich meinen Lehrerjob komplett an den Nagel, nimm die Welttour in Angriff, baue mich da auf. Du weißt ja am Anfang auch nicht, schaffe ich den Switch von allen Leuten, die mich kennen, am Screen, dass die auch in meine Konzerte kommen, in die Konzertsäle reinkommen. Wie hast du das erlebt?
Ja, es ist wirklich ein Risiko. Ich hatte einen wunderbaren Job an einer Schule in Hergiswil, nicht Walde. Ich war Sportlehrer, Musiklehrer, Cellolehrer. Und ich habe mir wie überlegt, was ist das grösste Risiko im Leben? Und ich bin wie drauf gekommen, das grösste Risiko ist eigentlich, dass wir unser Leben ganz langsam und stetig vergeudet, ohne dass wir es uns bewusst sind, oder? Nicht dramatisch von heute auf morgen, aber bequem und stetig unser Leben vergeudet. Und ich habe jetzt gemerkt, jetzt ist eine Lücke offen, ich kann ein Sprungbrett nehmen, Social Media und wirklich in die Konzertwelt als Musiker, der Traum von allen. Und da bin ich halt wirklich 100% gesprungen. Und es funktioniert bis jetzt. Ich weiss nicht, wie lange, aber ich nehme, was kommt. Und wenn es irgendwann ein Ende hat, ist schon wieder gut. Dann kann ich an Thunersee auf mein Spuren hören.
Ist es immer für dich der Plan gewesen, mal so durchzustarten als Musiker? Oder bist du eigentlich auch ganz happy gewesen in dieser Rolle als Turn- und Musiklehrer?
Ich habe das sehr gerne gemacht, auch den Kontakt zu den Kindern, ein reguliertes Leben. Gell? Ich habe eine schöne Struktur in der Woche. Ich habe ein soziales Konstrukt gehabt. Ich habe die Leute in der Lehrkonferenz, in der Kaffeepause. Und das zerfällt komplett. Ich bin jetzt manchmal zwischen Stuhl und Bank im freien Fall. Von Bühne, wo 3000 Leute mir zujubeln, zu einsam in einem Hotelzimmer. Und ich hatte es sehr gerne gehabt, also zu deiner Frage zurück. Ich habe es eigentlich geliebt, die Arbeit. Und trotzdem habe ich irgendwo innen gespürt, es klingt ein bisschen blöd, aber ich habe gespürt, ich bin für etwas anderes geschaffen. Und das merke ich, wenn ich habe vor 3 Wochen in Berlin meine erste Jodok-Cello-Headline-Show gehabt in Deutschland. Und das ist wirklich gewaltig gewesen. Also die Leute sind völlig aus dem Häuschen gewesen, 3 Standing Ovations. Und ich habe noch nie das erlebt. Das hat wirklich knistert vor Magie. Wahnsinnig. Das hat mir dann auch Mut gegeben, dass es irgendwie, es kommt an, auch im Ausland. Yeah. Also ich habe in Budapest ausverkauft gehabt, in Berlin ausverkauft, in Prag wird es jetzt, ist ausverkauft bereits. Und das ist schon der Wahnsinn, ja, dass man als Schweizer ohne Gesang, gell? Ich spiele ein Cello, dass man so grosse Konzertsäle kann füllen im Ausland mit so einem guten Feedback ist schon einfach wunderschön.
Und wer hilft dir jetzt bei dieser Tour? Also da brauchst du ja auch ein Booking dahinter, nehmen wir mal an.
Genau, also das ist, ich habe ein Management, die haben eine Filiale in Dubai und in Ungarn, Budapest. Und es sind wirklich wunderbare Leute. Also ich bin mega happy. Die haben mich damals, als ich etwa 5 Millionen Follower hatte, angefragt. Ich habe zuerst gedacht, es ist irgendein Fake-Account, die wollen irgendetwas stylen da. Und dann, die haben 3-mal nachgebohrt und irgendwann gesagt, okay, machen wir ein Zoom-Meeting. Und das ist wirklich ein Glückstreffer. Also die sind voll etabliert im Crossover-Business. Die arbeiten mit dem Andrea Bocelli zusammen, mit dem David Garrett zusammen, mit dem André Rieu, mit dem Peter Benz, mit 2 Cellos. Die kennen den Crossover-Markt auf der ganzen Welt, haben Kontakt zu Veranstaltern auf der ganzen Welt. Und das sind wirklich einfach sehr herzhafte, humorvolle, intelligente Menschen, die mit mir auch mittouren. Also es sind, manchmal reden wir darüber, sind wir jetzt eigentlich Freunde oder sind wir Businesspartner? Und die Menschen sagen, wir sind Freunde, wir machen einfach zusammen noch Business. Und das ist schön.
Und fühlt sich aber auch so an.
Es fühlt sich so an, ja. Weil, gell, das sind Leute, die gescheit sind und knallhart können verhandeln. Und da bin ich wie aus der Schusslinie als Künstler, kann ich mit einem Smile auf die Bühne spielen und mein Manager kann böse sein, der die Gage aufdrückt. So müsste es sein. In der Schweiz tue ich mich selber managen aktuell. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich für eine Firma in Zug irgendwie ein Weihnachtsanlass Kunden-Event spielen, dass das über Dubai auf Englisch muss. Also dann mache ich das Telefon und dann ist es geritzt.
Ja. Jetzt bist du aber, glaube ich, auch noch bei der Live Agency. Dort sind auch Ed Sheeran, Callum Scott etc. Was machen die für dich? Und ist das eine Ehre oder vielleicht auch ein bisschen Druck, wenn du mit so grossen Namen...
Ja, das ist wirklich also ich bin mir dem immer noch nicht bewusst, dass ich die gleiche Agency habe wie Ed Sheeran und Callum Scott. Es gibt eigentlich vier Players. Es gibt den Künstler, das bin ich.
Ah ja.
Dann gibt es Management. Das ist mein Management, Briggs Entertainment von Dubai, Ungarn. Dann gibt es eine Agency, die dealen zwischen Promoter und Management. Die plant eigentlich meine World Tour. Also die nehmen mit den Veranstaltern lokal Kontakt auf, die koordinieren einen super Routenplan in Nordamerika, das Sinn macht in der Stadt nicht, dass ich von Kuba auf Kanada fliege und dann in New York. Mhm. Also von Stadt zu Stadt
kommen. Also das Booking eigentlich,
Booking,
oder?
Genau. Ja. Und der Promoter, das ist der Veranstalter, zum Beispiel in Mexiko, der dann quasi Tickets verkauft, der die Werbung lokal macht, der den Saal eröffnet, der die ganzen LED-Screens und das Licht aufbaut auf der Bühne. Also sind eigentlich vier Player, die permanent mitverdienen, oder? Und darum, die Leute denken, ja, jetzt spiele ich vor 5000 Leuten. Es sind viele Leute, die daran verdienen. Mhm. Und ich bin einer davon, oder? Obwohl ich der Kopf bin.
Ja. Wie viel gibst du ab am Ende?
Boah, das willst du gar nicht wissen. Also viel. Ich habe circa vom ganzen Kuchen, oder wenn ich in Arena spiele mit 10'000 Leuten, Ticketspreise, sagen wir 100 Euro oder US-Dollar, ich habe etwa 15% von der Bruttoeinnahmen.
Krass.
Aber gell, das ist Ticketsteuer, das sind eben vier Stakeholder, die daran verdienen.
Ja.
Ich spiele Covers, wir müssen Musikrecht an Sony, Universal, Warner Music zahlen. Mhm. Aber ist okay. Die arbeiten, machen gute Arbeit. Ich bin froh. Und, also, weißt,
es bleibt immer noch genug für dich.
Ja, und ich muss auch nicht Milliardär werden. Weißt, ich bin zufrieden mit wenig. Also, ich habe gelernt, ich bin in Katar gewesen, für die katarische Königsfamilie dürfen spielen.
Aber dort musst du dann nicht so viel abgeben. Das läuft direkt.
Absolut. Genau. Sehr richtig. Das ist ein Corporate Event eigentlich. Mhm. Und das, da hast du keine Agency dazwischen, hast du keine Promoter dazwischen, das ist nur ich, Management und sie. Das ist natürlich eine andere Sphäre. Oder ich bin in der Woche in diesem Ballast gewesen. Ich habe einen Butler, einen Diener gehabt, 24 Stunden. Ich habe Mercedes-Benz S-Klasse mit 2 Chauffeuren gehabt. Völlig übertrieben, oder? Und ich habe dann wie, es ist mega spannend, aber ich habe wie gemerkt, so richtig glücklich macht es mich nicht.
Es fühlt sich komisch an für dich.
Ich bin viel glücklicher gewesen als kleiner Bub auf dem Bauernhof, barfuß im Wald rumspringen und Hütte bauen. Und das ist etwas, was ich jetzt gelernt habe. Glück ist ein dynamischer Prozess mit Menschen. Etwas kreieren, etwas Schönes machen und nicht irgendwie in Dubai sitzen oder in Doha und irgendwie in einem Luxushotel sich langweilen. Das ist das Gegenteil von Glück.
Mhm.
Aber die Influencer-Geschichte auf Social Media, das quasi widerspiegelt das. Also sagt, wenn du in Dubai bist, im 5-Sterne-Hotel und den Porsche unten dran hast, dann bist du glücklich. Und darum, das ist...
dann hast du es geschafft.
Aber ich habe viele weltbekannte Influencer und Celebrities drauf und es sind so viele unglücklich.
Mhm.
Und natürlich vor der Kamera haben sie Smile und aber es ist wirklich spannend. Es ist spannend, aber gleichzeitig zerstörend anzusehen, wie viel Fake dahinter ist. Also nicht alle, es gibt auch wirklich gute Leute, die ich getroffen habe, aber ja.
Wie viele Musikerinnen und Musiker hast du schon getroffen? Du hast jetzt zum Beispiel auch den David Garrett eben angesprochen. Ihr seid euch ähnlich, weil ihr so ein bisschen das Crossover-Ding macht. Gibt es da Kooperationen auch zwischen Musikerinnen und Musikern?
Ja, absolut. Also genau, David Garrett war vor 2 Wochen in Hamburg in der deutschen TV-Show.
Der ist übrigens erst einen Tag geguckt.
Nein! So witzig, ja. Ich bin ein bisschen nervös, gell? Es ist ein kleines Idol von mir auch, gell?
Das wollte ich dir eben fragen.
Ja. David Garrett ist natürlich eine Wahnsinnsmarke. Ich meine, Number One Pop-Violinist in der ganzen Welt hat Millionen von jungen Kindern motiviert, Geige zu spielen. Mhm. Ich hatte Respekt, ihn zu treffen, aber wir sind dort in Hamburg im Fernsehstudio gewesen. Er kommt zu mir, die Hose da unten, so Hoodie. Und da haben wir wirklich eine halbe Stunde über Social Media gelernt, über mein Leben, über sein Leben, mega sympathisch. Und wir treffen jetzt uns gleich in einer anderen deutschen TV-Show. Und er war ganz flott und wirklich interessiert. Ich habe gemerkt, es macht ihm Eindruck, dass ich 17 Millionen Followers habe. Und er wollte wissen, wie und was, wie viel verdienst, wie machst du die Videos.
Weil er hat das nicht, oder?
Er er hat 200, 300.000 auf Insta, gell? Ja. Aber er braucht das nicht, weil er ist bekannt worden durch die offiziellen Medien, durch Radio, Fernsehshows, CDs.
Mhm.
Er braucht das wie nicht. Mhm. Ich habe wie einen anderen Weg. Ich bin an eine neue Zeit. Das hat es damals, als er ist gross geworden, noch nicht so gegeben. Aber sonst, etwas, was ich crazy erlebt habe, ich bin letzte Sommerwoche in der im Anwesen von Andrea Bocelli in Norditalien eingeladen gsi.
Yeah.
Verrückte Familie, also im Positiven. Und da habe ich einen Videoclip gedreht auf dem Privat-Beach-Club von Andrea Bocelli.
Wo ist der?
Forte dei Marmi.
Ah, natürlich.
Wunderschön. Ja. Also, boah. Und dann plötzlich habe ich Video fertig gedreht, plötzlich läutet mein Manager an, hey, heute Abend gespielt Will Smith in einem Privatclub von 300 Millionären. Hier im Anwesen von Andrea Bocelli. Sie braucht noch Opening Act. Und ich, what the fuck? Ja, wieso nicht? Und dann bin ich tatsächlich Soundcheck gemacht. Will Smith hat vor mir Soundcheck gehabt. Bin ich gekommen, Handshake, hey man. Eineinhalb Sekunden. Und dann bin ich am Abend wirklich Vor-Act gewesen, also Opening Show Act für Will Smith. Crazy, oder? Das ist wirklich verrückt. Und ich denke immer eben, von wo komme ich?
Ja,
und jetzt bin ich so mit so Leuten irgendwo in Verbindung. Mhm. Das ist schon crazy. Mhm. Ja.
Und alles, was dir das eigentlich ermöglicht hat, ist das Cello.
Mhm.
Du hast eben gesagt, mit 7 hast du das erste Mal eins in der Hand gehabt. Warum das Cello?
Also wir haben jetzt ein bisschen Zeit, darum ich fasse es aber kurz. Ich war 7 und da ist... Eben, ich bin auf einem Biobauernhof aufgewachsen und da ist mit, als ich bis eben war, ein junger Herr aus Zürich, Region Zürich, zu uns auf den Hof gekommen. Der hatte ein Burnout gehabt, ist Lehrer gewesen und hat Szenenwechsel, Natur, runterfahren, weg von Social Media, ist zu uns gekommen. Und ich bin mega Fan gewesen von diesem jungen, dynamischen Typ. Super, hätte können Fußball spielen. Und der hat ein Cello mitgebracht. Und dann hat durch den Tag meinem Vater geholfen, im Stall, auf dem Feld, im Wald. Und am Abend ist er mit uns Fußball spielen auf der Wiese neben dem Bauernhaus. Und am Sonntag hat er sein Cello vorgenommen und Bach-Suite gespielt. Und das hat mir echt so imponiert. Und ich wollte werden wie der junge Herr.
Mhm.
Und dann habe ich gestürmt und gestürmt, bis ich ein Cello habe bekommen von meinen Eltern, also gemietet.
Und Ihnen ist es wahrscheinlich mega fremd gewesen, oder?
Absolut.
Dann niemand Musik gemacht bei euch
zu Hause. Mental tust du örgeln oder schwingen, oder? Für das bin ich aber ein Sprenzel, oder? Ich bin nicht zu wenig stark. Da bin ich schon ein Exot gewesen, ja. Aber ich habe das wie wollen, durchgezogen und dann... Ich habe mich verliebt in dieses Instrument. Das hat mich nie mehr losgelassen, bis heute.
Und warum das Instrument? Was ist es für dich?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, das Cello ist am nächsten an der menschlichen Stimme. Von allen Instrumenten. Mhm. Es ist warm, sanft, sandig. Es hat einfach etwas, wo einem im Bauch resoniert, vibriert und macht so ein gutes Feeling. Und wenn ich spiele, gell, das Cello liegt an meinem Körper und du spürst Vibrationen im ganzen Körper. Mhm. Das sind ja wie Trommelmembranen, also Decke vorne und der Rücken. Wenn ich streiche über die Seite, schwingen die und das erzeugt den Klang. Und das ist so etwas, was nicht nur über die Ohren geht, wo wirklich der ganze Körper fließt. Und das hat mir echt gefallen. Ja, heute spiele ich viel auf dem Elektro-Cello, meine grossen Shows auch.
Yeah.
Aber es ist natürlich, das klassische Cello ist natürlich etwas Goldiges.
Ich finde es, glaube ich, auch das schönste Streichinstrument, das es gibt.
Sicher.
Mhm.
Es hat echt Charme, es hat Klasse.
Es hat so Wärme, finde ich.
Mhm. Es ist sehr schön ästhetisch zum Anschauen. Mhm. Ich habe das Cello mal dürfen spielen, Stradivari, für etwa 12 Millionen Franken. Und da bist du bist so...
Merkst du den Unterschied?
Ich bin Profi, ich habe 7 Jahre studiert, ich merke das. Es ist wie ein Wein kennen. Spürt Nuancen.
Yeah.
Und du merkst die saftigen Bässe, die brillanten Höhen, Klarheit, die Ansprache vom Bogen. Das ist schon wahnsinnig. Aber ich würde sagen, dass vielleicht ein normaler Verbraucher das nicht hört. Wenn du in ein Studio gehst, noch ein bisschen Reverb Hall rein tust, hörst du das nicht. Aber im Konzertsaal, wenn du Schumann, Dvorak, Haydn Konzert spielst, dann hörst du das, sage ich. Ja.
Wie viel Celli hast du heute und wie teuer ist die Sammlung?
Oh, ich habe, glaube um die 10 Cellis. Also ich habe 3 Elektro-Cello. Ich habe 2 Celli zum Unterrichten an der Musikschule.
Ja.
Ich habe 1 bis 2 Cello, wo ich in die Natur gehe. wo es schön aussehen, aber nicht so gut tönen, weil für einen Videoclip nimmst du ja die Musik im Voraus im Studio auf und dann gehst auf ein Sentis bei Sonnenuntergang Drohnenflüge aufnehmen und dann tust du das quasi am Computer zu Audio-Datei. Genau, matchen. So funktioniert das in der Musikindustrie. Und,
die könnten noch kaputt gehen auf dem Weg, genau, auf die Pyramide oder auf der.
Absolut, genau. Oder gell, manchmal spiele ich im Schneegestöber bei minus 13 Grad, bin in Island gewesen, das Cello geht mir in einen Fluss rein. Also es passiert immer etwas Spannendes und das muss ein robustes Cello sein.
Hast du aber auch eine gute Versicherung?
Ich habe meine Instrumente tatsächlich nicht versichert. Ja, ich bin nicht so versicherungsfreundlich. Vertraue einfach aufs Leben. Und wenn etwas kaputt geht, dann soll es kaputt gehen.
Aber wie teuer sind denn die zwei High-End?
Also ich habe eigentlich ein High-End-Cello. Das ist um die 50-60'000 Franken. Mhm. Es ist aber nicht ganz klar, ob es wirklich der Name ist, der drin steht. Das ist ein Hill-Cello. In London erbaut, 1710, 300-jährig. Mhm. Wenn es wirklich ein Hill-Cello ist, hat es noch ganz viel mehr Wert. Es ist aber nicht ganz klar, ob es das ist. Ich muss zu einem Experten auf London das gehen. Begutachten lassen, aber dann zahlst du ihm 15% vom Preis, den er sagt. Und darum, mir ist es egal. Ich will, dass das Cello gut tönt.
Für was nimmst du das? Für die Aufnahmen daheim?
Genau, Studioaufnahmen daheim oder für meine Konzerte, zum Teil klassische Konzerte. Ja. Es gibt gewisse Leute von Colbert Show, die explizit das klassische Cello haben, weil das ist ja der Ursprung, das ist das nostalgische Instrument. Ja. Und dann nehme ich natürlich das Gute. Ja.
Du sprichst jetzt eben auch noch gerade etwas an. Es gibt wie die Elektro-Cellos für Crossover, aber eben auch die klassischen für die eher klassische Musik. Was ist für dich so das Ziel? Willst du wie einmal deine eigenen klassischen Songs komponieren? Machst du das vielleicht auch schon bei deiner Welttournee? Oder fahren wir da noch mit den Covers?
Also, es ist natürlich viel einfacher mit Covers. Das ist schon. Viele Leute fragen sich, wie hast du so viele Followers können generieren in so kurzer Zeit? Das sind natürlich viele Faktoren. Mhm. Ich kann es dir eigentlich genau sagen. Aber ein grosser Faktor ist natürlich, ich mache Covers. Ich spiele Dua Lipa, Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran. Das ist, die Leute hören zwei Sekunden,
sie kennen.
Das ist Sky Full of Stars von Coldplay. Und dann, aber mit dem Cello, ja, wie tönt das? Dann bleiben sie am Video, das generiert Watchtime, pusht den Algorithmus. Mhm. Und es ist natürlich viel einfacher mit Covers gross werden als Musiker auf Social Media, als eigener Song. Das ist ganz klar. Aber zu deiner Frage zurück. Das Ziel ist schon, ich will in Zukunft eigene Musik komponieren. So richtig Einaudi, Hans Zimmer. Ich bin verliebt in die Musik. Ich habe ihn getroffen in Prag vor kurzem. Wow.
Ist er nett? Bitte sagen, er ist nett.
Unglaublich tiefer, sehr spannender Mensch. Und das gehört schon in seiner Musik, oder? Und das ist eigentlich einfache Musik. Das sind nicht komplexe Harmonien. Das ist nicht Wagner oder Bruckner. Aber einfach irgendwie.
Es geht da ins Herz.
Genau. Es ist einfach, aber rein. Und das ist, eine grosse Inspiration in die Richtung. Und ich habe ein Projekt. Ich wollte eigentlich die 4 Jahreszeiten komponieren. Mhm. Also 4 Stück. Ich habe circa 10 Minuten. Dazu in der Schweiz zu verschiedenen Jahreszeiten Videoclips dazu drehen. Und das soll eigentlich das Konzept, ein Part von meiner neuen Show dann in 2-3 Jahren werden. Also ich habe da schon Visionen, aber im Moment zum Starten ist es natürlich super mit diesen Covers.
Und könntest du dir auch mal vorstellen, deine eigene Musik zusammen zu machen mit deiner Freundin, der Stefanie, dass ihr so euer eigenes Musikimperium erschafft?
Ich muss jetzt das droppen, wir sind nicht mehr zusammen.
Ja, ich habe es noch halb gedacht, man hat sie schon länger nicht mehr gesehen.
Ja, wir sind 11 Jahre zusammen gewesen und haben wirklich, also es ist ein Mensch, der mir sehr nahe ist, der mich kennt wie fast niemand anders. Und wir haben wirklich 11 super Jahre gehabt. Wir haben am Schluss wie beide gemerkt, das ist eher fast eine platonische Freundschaft entstanden.
Ja.
Obwohl wir uns wahnsinnig geschätzt haben und wir haben halt kein Kind gehabt, gell? Sonst wäre es wie klar, liebst. Und so haben wir wie beide eigentlich zusammen entschieden, dass wir uns gegenseitig eine Chance geben, wieder etwas, nochmal etwas Neues. Wir sind in einem Alter, wo viele Wege noch offen stehen. Und ja. So sind wir eigentlich seit, ich glaube, letzten Herbst sind wir getrennte Wege gegangen. Gell? Es ist auch super gewesen, nicht nur, weil sie ein super Mensch ist. Sie ist auch Musikerin, Sängerin, Pianistin. Wir haben viele Konzerte in der ganzen Schweiz. Und, aber es ist gut, wie es ist. Wir haben immer noch Kontakt. Manchmal läuten sie mir an, hey, könntest du mir halt für einen Videoclip drehen? Dann gehen wir schnell ins Kriens auf den Sonnenberg, ein Video drehen. Manchmal frage ich sie, hey, wie findest du das? Weil, gell, manchmal nehme ich Videos auf, wo ich nach einem Monat anschaue und denke, hey, das ist mir fast peinlich beim Zuschauen, weil ich bin damals so voll Ding gewesen und irgendwie übertreibe ich es ein bisschen mit Emotionen oder so. Und sie sagt immer, hey, schau jetzt so. Manchmal gut auf Leute von aussen zu hören. Und da, es ist für mich immer ein wichtiger Gradmesser gewesen, so.
Ja, und halt auf jemanden, den ich auch schon mega lange kennt und begleitet.
Und weiss, was du bist und was du nicht bist.
Genau, so. Ja. Gerade in einer Zeit, wo sich mega viel verändert in deinem Leben. Und, aber ist es wie gegenseitig gewesen und hat es auch damit zu tun, dass sich bei dir gerade so viel verändert? Oder würdest du nicht sagen?
Doch, ich glaube, das ist schon ein Faktor gewesen, gell? Ich bin wie im freien Fall. Es passiert so viel. Ich kann gar nicht mal irgendwie austreten, mein Leben von außen betrachten und schauen, was eigentlich abgeht, weil ich so im Ding bin. Und mein Manager ruft, hey, du spielst morgen dort und dort. Und wir gehen auf Kasachstan, wir gehen auf Dubai, wir gehen,
also wie auch nicht so beziehungstauglich am Schluss.
Absolut. Und gell, ich bin,
deine Karriere.
Absolut. Und ich bin jemand, wo alles dann reinschiesst. Und dann bin ich manchmal vielleicht auch nicht wirklich der angenehmste Freund gewesen, so. Und, aber es ist gut. Wir sind eigentlich befreundet jetzt immer noch. Das ist ja wahnsinnig wertvoll, wenn du mit einem wichtigen Mensch eine Freundschaft kannst beipflegen. Auch wenn du nicht mehr mit dieser Person zusammen bist. Gell, mal schauen, wie es ist, wenn sie plötzlich jemand hat oder ich jemand Neues, dann ist immer noch mal ein bisschen anders. Aber es ist gut, dass im Leben kommt es, wie es kommt. Ja. Aber es hat sicher mit dem zu tun, dass bei mir komplett, mein Leben hat sich von heute auf morgen verändert.
Hat sie dir das dann auch so gesagt? Oder hast du das wie selber gemerkt, dass das nicht mehr zusammenkommt?
Sie hat mich schon mit dem konfrontiert. Sie hat gesagt, hey, du veränderst dich schon. Und das hat mir dann auch zu denken gegeben. Wow. Weil manchmal checkst du das selber gar nicht. Und ihr glaube ich das. Da tue ich schon reflektieren, noch immer. Ja. Und gleichzeitig probiere ich wirklich auch einfach bodenständig zu sein und nicht irgendwie abgehoben werden und mit dem ganzen Fake Social Media Celebrity Life irgendwie abzuheben.
Kann man bodenständig bleiben?
Ah, bodenständig bleiben.
Das frage ich mich,
gute Frage.
Wenn der Erfolg so,
gell.
Und wenn du dann eben auch noch einen Anker verlierst, wie sie vielleicht.
Also es bricht wirklich viel auseinander. Ich bin schon, es war nicht ganz einfach gewesen. Ich habe das Glück, ich bin 37 jetzt. Wäre mir das mit 18 passiert, ich glaube, es wäre schwierig. Also wenn du plötzlich, gell, ich habe vor 3 Wochen in Saudi-Arabien für Aston Martin gespielt. Ich habe die Formel 1 Stars, habe ich mit ihnen geredet. Businessflüge, super Hotels. Das ist eigentlich ein anderer Lifestyle plötzlich. Aber mit 37, wenn du weißt, von wo du kommst, was macht dich glücklich im Leben, dann kannst du es wie besser einordnen auch. Und ich glaube, da bin ich wie ein bisschen geschützt durch mein Alter auch. Ich bin ein Bauernsohn. Meine Eltern sind sehr realistische, naturverbundene, bodenständige Menschen. Sehr wertschätzend allen Menschen gegenüber. Und das habe ich von ihnen mitgenommen. Und das ist eigentlich das, was ich leben will, bis an mein Lebensende.
Aber du hast eingangs von unserem Gespräch mal gesagt, eben, du spielst für 3000 Leute, die jubeln dir zu, ein riesen Kribbeln, gleichzeitig gehst du nachher ins Hotelzimmer, bist allein. Also bist du schon angekommen in dem Ganzen oder vielleicht auch ein bisschen einsam gerade?
Ich bin ein bisschen einsam manchmal, tatsächlich. Also das ist eben noch spannend, gell? Als ich ein junger Bub war, hatte ich die grossen Stars, manchmal Interviews oder jetzt im Moment hören die alle Podcasts, so ein neuer Hype. Und das ist so spannend, so Leben, über das Leben von berühmten, erfolgreichen Menschen zu hören. Und die sagen eigentlich alle das Gleiche, je erfolgreicher, je einsamer. Und ich habe das nicht geglaubt, weil du siehst die ja im Rampenlicht, du siehst ja 10'000 Menschen, die denen zujubeln. Aber nein, es sind 1 Stunde, vielleicht 90 Minuten und dann gehst du backstage, dann wirst du vom Taxi abgeholt ins Hotel, du bist allein, hast niemand. Bist eine Nacht dort, am nächsten Morgen Flughafen, wieder Hotel, Soundcheck, Hotel. Ich kann gar nicht wirklich, ich kann auch niemanden kennenlernen. weißt, ich habe Zeit vielleicht zwischen 3 und 5 zwischen Soundcheck und Konzert, irgendjemanden kennenlernen in der Stadt. Aber 2 Tage später bin ich wieder irgendwie in Istanbul oder dann irgendwie wieder in New York. Und das macht es schon schwierig.
Also strugglest du ein bisschen mit dem?
Ja, ein bisschen, ja. Ich muss wie ein neues Konzept entwickeln, finden.
Vielleicht eben, hast du einen Plan für dich?
Genau, ich muss auch die Ruhe lernen geniessen, vielleicht, oder einfach mit mir klar zu haben, weil es ist so eine grosse Fallhöhe zwischen, eben, wie du sagst, auf der Bühne wirst du umjubelt, alle wollen Unterschriften, Meet and Greet und dann einfach nichts und dann leere. Das ist schon verrückt. Und ich habe einen sehr guten Manager, der mich da auch ein bisschen begleitet und nicht psychologisch, aber gleich irgendwie mir auch Atemübungen gibt. Wir reden über Lebenseinstellungen, im Moment leben, im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, weil das Einzige, was wir haben, ist genau der Moment jetzt. Alles andere gibt es nicht. Existiert nie. Und das hilft mir extrem. Echt so Gesprächübungen. Es ist einfach auch die Persönlichkeitsweiterbildung quasi. Und wenn du in diesem Business willst, lange Erfolg haben, dann musst du dir schaffen, in der Psyche. Ich meine, Michael Jackson ist irgendwann ist komplett gestruggelt, oder? Mhm. Oder viele Leute schaffen dann wie nicht gesund alt werden in diesem Business. Und dann bin ich mir bewusst und natürlich.
Ja. Aber hast du dir mal Gedanken gemacht, wie das könntest angehen? Weißt du, vielleicht doch noch ein bisschen unterrichten? Weißt du, dass du noch irgend so einen Anker hast, wo die oder ich übernachte einmal in der Woche auf dem Biobauernhof wieder im Emmental bei den Eltern oder so.
Ja, ist gut. Das ist eine gute Idee. Es ist halt wie schwierig, ein bisschen das und das. Entweder mein Manager sagt, meine Agency, wo die Agency ist wie der Ed Sheeran und Callum Scott, die sagen, die haben, wo wir haben wollen, auf zusammenarbeiten, kurz vor dem Vertrag, haben sie uns gesagt, hey, kann der Jodok 200 Shows pro Jahr spielen? Und mein Manager, no problem, hat mich gar nicht gefragt. Also, wenn du das machen willst, dann musst du alles machen. Dann musst du es machen. Sonst nehmen sie den Nächsten, verdienen sie besser mit dem. Also, du bist bereit, wirklich alles zu investieren und mit den besten Leuten zusammen zu arbeiten, die dich pushen und pushen und pushen, bis du in Arenen weltweit spielst.
Oder und das bist du?
Ich würde sagen, ja. Für die nächsten 10, 15 Jahre, ja. Natürlich kannst du dir mal 1-2 Wochen frei nehmen im Jahr oder vielleicht 3-4 und dann gehe ich natürlich auf Kröschenbrunnen bei Drubschach auf unseren Biobauernhof zu unseren Kühen und zu meinen Eltern und das erdet schon. Also du hast absolut recht, was mich erdet, ist wirklich einfach Natur. Schlussendlich ist das Beste, was wir haben und wir sind ja gesegnet in der Schweiz mit dieser Natur.
Wie ist es eigentlich für deine Eltern? Verstehen Sie, was da gerade abgeht? Also zuerst mal mit Social Media und jetzt eben mit dieser Tour, was es jetzt bei dir gerade so für ein Ausmaß annimmt?
Ich glaube, sie haben es erst, gell, mein Vater weiß nicht einmal, was Instagram ist. Meine Mutter weiss, die haben nicht einmal WhatsApp. so ein Handy, so ein Fetz haben sie. nein, die haben das nicht gecheckt. Erst, wo ich dann plötzlich in der Berner Zeitung im Bund, im Blick, Titelseite 20 Minuten, Frontpage, dann haben sie plötzlich gesagt, wow, das ist ja unser Sohn. Und vorher, ich habe ihnen schon manchmal erzählt, aber sie geben auch nicht viel Wert auf Social Media oder ein bisschen Fame.
Ja.
Die haben, für sie ist Wert ein guter Mensch mit einem guten Herz.
Ja.
Und das ist auch schön so. Aber die haben es, ich glaube, dann gemerkt, wirklich, was sie im SRF-Reportage über mich gegeben hat, Schweizer Illustrierte, bei der Sina. Frontpages. Aber dann haben sie einfach gemerkt, okay, und die Nachbarn sind zu ihnen gekommen, sind sogar Leute beim Bauernhaus vorbei und fragten, ist da der Jodok aufgewachsen und so. Dann hat sie ihnen, glaube ich, angefangen zu schalten. Und sie sind, haben Freude, sie sind stolz. Die Musik, die ich mache, ist nicht ganz
ihres.
Meine Mama, klassische Musik.
Mhm.
Mein Vater jodelt im Stall. Sagt immer, Kühe geben dann mehr Milch.
Herzig.
Meistens gibt es dann eher Sauermilch, je nachdem, wie er jodelt. Nein, aber es sind halt bodenständige Menschen.
Ja.
Und das ist natürlich ein grosser Wert.
Haben Sie mal den Wunsch geäussert, dass Sie gerne hätten, dass du Bauern oder irgend so etwas?
Spannenderweise nicht.
Also niemand von euch, du hast auch Geschwister, die
genau, oder? Der Krigu, mein Bruder, ist ein Gleitschirmflüger, Skilehrer und Weltenbummler. Meine Schwester Maria ist eine Kindergärtnerin, hat vier Kinder, also ich habe vier Nichten und Neffen. Und niemand wollte den Hof übernehmen. Wir sind wie zu künstlerisch alle.
Okay.
Wir haben das wie gehabt als Kind. Wir haben gemistet, geheuert, geholzet. Mhm. Ich habe es geliebt, aber trotzdem, es hat mich gezogen in etwas anderes. Und wir haben gute Nachfolger gefunden für den Hof. Nicht von der Familie, das sind andere Leute, die es sehr gut machen. Und vielleicht irgendwann ist wieder. Ich glaube, das Leben ist doch immer so. Irgendwann kommst du back to the roots. Mhm. Und du fühlst dich dort wohl, weil du bist so aufgewachsen. Mhm. Das ist deine DNA. Nein, aber eben, es ist schon, für mich manchmal schon, dann bin ich irgendwie in Bangkok am Flughafen, dann rennen Duty-Free-Shop-Frauen von der Kasse, um Selfies machen mit mir. Dann denke ich, was passiert eigentlich gerade? Mhm. Oder?
Geht es dir manchmal auch ein bisschen schnell?
Ich glaube, es geht so schnell, dass ich es eben nicht realisiere, was jetzt gerade alles passiert. So.
Eben, aber dann kannst du es eigentlich gar nicht verarbeiten.
Ist vielleicht gut oder schlecht, ich weiß nicht. Ja, manchmal genau schon. Ja. Vielleicht manchmal ist es gut, wenn du dir auch nicht zu viel Gedanken machst.
Mhm. Und es einfach lässt passieren.
Wenn es lässt passieren, ja.
Unser Kreis hat sich auch schön geschlossen. Wir haben angefangen beim Bauernhof, wir haben geändert beim Bauernhof.
Stimmt.
Danke vielmals, dass du da gewesen bist und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Versuche es auch ein bisschen zu geniessen, so.
Ja.
Auch wenn es schnell geht.
Danke dir, das war ein wunderschönes Gespräch. Kommen wir wieder mal.
Sehr gerne. Und dann schauen wir, wie es dir ergeht in 15 Jahren.
Super.
Und für noch weitere spannende Geschichten aus dem Leben, abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, für da bei uns im Tag, dann schreibt uns auf podcasts@schweizer-illustrierte.ch.